Naja, eine solche Mammutaufgabe kann keine einzelne Kammer oder kein einzelner Verband stemmen. Das geht immer nur im Bündnis aller am Bau Beteiligten. Dann, was können wir regulativ machen? Wo haben wir Dinge, die wir über den Markt steuern müssen, also CO2-Bepreisung und ähnliche Dinge?
Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert. In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke, wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit. Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus. Diese Episode entstand in Kooperation mit der Bundesingenieurkammer zur Frage, wie wir in Zukunft planen und bauen wollen. Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen. Viel Spaß! In der heutigen Episode sprechen wir mit Norbert Gebecken über die Themen Bautransformation, die Initiative Sustainable Bavaria und die Frage, wie wir denn für eine Bautransformation am besten ins Handeln kommen. Bevor wir aber mit dem Interview und den Themen anfangen, vielleicht noch kurz was zu Norbert. Ich kann hier gar nicht alles nennen. Ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Norbert hat erstmal verschiedene akademische Titel, zum Beispiel den Professor, Doktor, Ingenieur und Habil. Zusätzlich ist er Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer und er ist auch noch Exzellenter Emeritus an der Bundeswehr-Universität in München, was quasi ein Ehrentitel ist, den ehemaligen Professoren verliehen wird. Genau, er hat, wenn man diese ganzen Sachen hört, auch einige Schritte erreicht. Er hat seine Promotion an der Universität in Hannover durchgeführt. Dort hat er auch seine Habilitation erreicht. In der Zwischenzeit war er auch an der Institute for Statics and Mechanics an der University of Texas in Austin und hat hier auch an Mechanical Engineering gearbeitet und Aerospace Engineering. Er hat auch an der Universität Hannover seine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statik gehabt. 1995 erreichte er dann seine Habilitation und war von da weg bis 2019 C4-Professor für Baustatik und Mechanik an der Bundeswehr-Universität in München. In der Zwischenzeit hat er auch verschiedene Verwaltungsposten gehabt, wenn man so will. Er war Dekan kurzzeitig und war auch mal Vizepräsident der Universität. Seine Forschungsarbeit ist auch sehr vielseitig, hat viel mit Bauprotection zu tun und quasi Krisenbau. Das ist zum Beispiel sein Forschungszentrum, das er gegründet hat 2011, nämlich das RISC. Das ist kurz für Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt. Also alles auch an der Bundeswehr-Universität in München. Und um jetzt den Bogen zurückzuspannen zum heutigen Thema, seit 2016 ist er eben auch Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer Bau und hier leitet er die Initiative Sustainable Bavaria. Was erstmal ein bisschen wie ein Widerspruch klingen mag, ist eine sehr coole Initiative, die sehr vielschichtig und vielseitig aufgebaut ist und wirklich viele Aspekte des nachhaltigen Bauens und auch der Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft allgemein versucht gerecht zu werden und hier Lösungsansätze zur Bautransformation schafft und da sprechen wir auch mit ihm drüber. Es ist sehr interessant und wir werden auch noch weiter über den Handlungsspielraum von uns als BauingenieurInnen sprechen und deshalb kann ich euch nur noch sagen, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Norbert bei uns im Podcast Baustelle Bauwesen. Freut uns, dass du bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Starten wir mal direkt ins Thema. Woher kommt denn deine persönliche Motivation, die digitale und ökologische Transformation in der Baubranche voranzutreiben?
Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe bereits 1973 im Studium Generale den ersten Bericht des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, durchgenommen. Und meine Frau ist Biologin und insofern beschäftigt uns das Thema Natur schon sehr lange. Und später haben wir dann auch bei Umweltschutzmaßnahmen, Renaturierungsmaßnahmen mitgearbeitet, wo es schon um Hochwasserschutz ging und auch um Artenvielfalt und ähnliche Dinge. Also, wie gesagt, tatsächlich schon seit über 50 Jahren.
Ja, das ist ja interessant, dass Sie dann auch schon so früh aus dem Feld des Bauingenieurwesens so aufmerksam wurden auf den Club of Rome. Zu der Zeit gab es, glaube ich, noch nicht so viele Menschen. Ist es jetzt auch ein bisschen der Grund, warum du die Initiative Sustainable Bavaria gestartet hast?
Ja und nein. Natürlich bin ich sensibilisiert, aber letztendlich war es so, dass mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz im Mai 2021 dann unser Ministerpräsident Söder gesagt hat, Bayern soll 2040 klimaneutral werden, also 5 Jahre früher als der Bund. Und da habe ich mir dann gedacht, na, das ist ja eine tolle Ansage. Weiß Herr Ministerpräsident Söder, was er da gesagt hat? Denn ohne die Bauwirtschaft geht das nicht. Und dann habe ich die Initiative gestartet.
Die hast du ja, oder hallo von meiner Seite erstmal noch. Du hast ja die Initiative auch nicht selber gestartet. Die hast du ja eigentlich gestartet als Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Warum jetzt eigentlich genau von euch als die Ingenieurkammer?
Ja, das hat wieder stark mit meiner Person zu tun, denn ich bin ja als Wissenschaftler Katastrophenforscher und mache baulichen Bevölkerungsschutz. Und deswegen habe ich immer darauf hingewiesen, die Verbindung von Klimawandel und Katastrophengefahren. Und insofern habe ich das als Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer initiiert, aber ganz starker Hintergrund ist eben meine persönliche Erfahrung.
Mhm. Jetzt, wenn man so überlegt, dass du mit der Ingenieurkammer initiiert hast, dann ist es ja auch so ein bisschen so gedacht, dass es eigentlich auch gar nicht parallel zur Baupraxis stattfindet, sondern mit der Baupraxis zusammen, weil die Ingenieurkammer stark verknüpft ist mit der verschiedenen, Bauträger, Baufirmen im Land. Warum ist denn das so wichtig, dass vor allem die ganze Baubranche da mit im Boot sitzt und auch mitgeholt wird?
Naja, eine solche Mammutaufgabe kann keine einzelne Kammer oder kein einzelner Verband stemmen. Das geht immer nur im Bündnis aller am Bau Beteiligten. Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir möglichst alle, die am Bau beteiligt sind, sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer als auch Ausführende mit im Boot haben.
Na, wer beteiligt sich jetzt konkret noch mit an der Initiative?
Natürlich die Planer, die Architektenkammer, die Ingenieurekammer, dann die Baustoff- und Rohstofforganisationen über die ausführenden Bauindustrieverband bis hin zu Immobilienbetreibern und Architects for Future. Also im Grunde die gesamte Bandbreite, die wir beim Bauen im Lebenszyklus des Bauens haben.
Ja, sehr, sehr interessant, wer da alles mit dabei ist. Wie wurde denn der Vorstoß, eben diese gemeinsame Initiative dann auch aufzusetzen, von den anderen zentralen Protagonisten der Branche und der Politik aufgenommen? Gibt es da vielleicht eine nette Anekdote?
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, denn das war gar nicht so selbstverständlich, dass ich alle an Bord bekam. Es hat ungefähr 4 Monate gedauert, fast bis Ende 2021, bis ich alle Verbände und Kammern, die sich jetzt beteiligen, überzeugt hatte und ins Boot geholt hatte. Aber wir hatten von Anfang an auch die Unterstützung der damaligen Bauministerin. Und deswegen haben auch 5 Mitarbeiter des Bauministeriums mitgearbeitet. Und wie gesagt, das hat fast 4 Monate gedauert, aber Ende 2021 hatten wir dann das Team zusammen.
Super. Wir kommen nachher nochmal zurück zu der Initiative Sustainable Bavaria. Aber vielleicht noch eine andere Frage. Warum kann denn jetzt generell das Bauwesen zum Treiber von der Bautransformation werden?
Ja, wenn wir uns die Hauptaufgabe anschauen, der CO2-Reduktion, denn wir haben ja eigentlich kein Energieproblem, sondern Emissionsproblem, dann trägt die Bauwirtschaft mit ca. 40% zum CO2-Ausstoß bei und mit bis zu 60% zum Abfallaufkommen. Das heißt also, wenn wir die Klimawende schaffen wollen, dann geht das nur mit dem größten Hebel und das ist die Bauwirtschaft.
Sehr wichtiger Punkt auch immer. Ist auch mal sehr schön, das nochmal vor Augen zu führen, dass der Hebel einfach bei uns liegt als Bauschaffende. Jetzt zum Sustainable Bavaria. Du hast gesagt, im Herbst 21 war es dann, glaube ich, genehmigt und dann ging alles los. Dann habt ihr circa ein Jahr später, im September 22, das erste Maßnahmenpapier vorgestellt. Was ist denn seitdem passiert? Oder vielleicht auch noch, wenn du ein paar Worte zum Maßnahmenpapier sagen willst, auch gerne noch dazu. Aber so den Verlauf seitdem.
Ja, das ist also ganz interessant. Wir haben 6 Monate gearbeitet, Anfang 2022, um das Maßnahmenpapier zu erarbeiten. Und dann hat es etwas gedauert, bis wir Ende 22 das Maßnahmenpapier dem Ministerium übergeben konnten. Und dann war zunächst eine Aufbruchstimmung da und dann war aber Ruhe. Wir haben also fast nichts mehr gehört. Und ich habe dann 2022 nochmal nachgefragt, wie das denn im Ministerium jetzt aufgenommen wird. Und da hat man gesagt, dass man an dem Papier arbeitet. Dann haben wir wiederum nichts gehört. Und dann haben wir nochmal sehr nachdrücklich im Sommer 2022 nachgefragt, was denn jetzt ist. Denn das Klima kann auf das Ministerium nicht warten. Und dann hatten wir Ende 2022 ein Spitzengespräch im Ministerium, bei dem uns dann eine Matrix übergeben wurde, wo unser gesamtes Maßnahmenpaket vom Ministerium eingeordnet wurde nach Prioritäten und nach Umsetzungsmöglichkeiten. Und wir sollten dann diese Matrix von Sustainable Bavaria aus kommentieren, auch priorisieren. Und das haben wir gemacht. Und diese Diskussion, die wir Ende 2022 hatten, war durchaus kontrovers. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, wie wir nicht das Ganze qualitativ, sondern auch quantitativ, also wie schnell wir das angehen. Und seitdem, muss ich sagen, ist aber einiges passiert.
Mhm. Ich werde nochmal zu den Kernforderungen, den Schwerpunkten der Initiative. Was genau sind denn die?
Ja, wir haben also mit 55 Expertinnen und Experten die Dinge bearbeitet. Wir haben auch eine Medienagentur uns mit dazu geholt und haben dann versucht, das Ganze in 6 Kernforderungen zu bündeln. Und das Interessante ist, dass wir festgestellt haben, dass die Digitalisierung des Bauwesens sozusagen eine Querschnittsaufgabe ist, die sich durch alle Themen hindurchgezogen hat. Und deswegen ist unsere erste Forderung, dass wir haben es BIM-Methode genannt, aber eigentlich meinen wir die Digitalisierung für alle geeigneten staatlichen Bauprojekte sofort anwenden, denn der Staat, der muss vorangehen. Und bevor wir in die Kommunen, in private Auftraggeber gehen, sind wir der Meinung, der Staat kann das und der Staat soll das tun. Der zweite wichtige Punkt ist die Kreislaufwirtschaft, also Cradle to Cradle. Wir haben es aber Kreislaufwirtschaft genannt, voranbringen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr verschwenden, wir dürfen nicht mehr Dinge wegwerfen. Also wir müssen vom Planen bis zum Bauen und Betreiben alles von der Kreislaufwirtschaft her betrachten. Und das führt dann dazu, zu unserer dritten Forderung, dass wir gesagt haben, wir müssen alles, was wir tun, auch die CO2-Bewertung im Lebenszyklus machen. Also nicht die Investition, die wir beim Neubau heute tätigen, sondern wir müssen eine Lebenszyklusbetrachtung machen. Und dann haben wir festgestellt innerhalb der Diskussion, dass diese Transformation wahnsinnige Chancen bietet. Also für Innovationen in dem ganzen Sektor. Und da haben wir gesagt, also wir müssen Ängste abbauen und zeigen, dass wir mit Innovationen zu Nachhaltigkeit und Marktführerschaft kommen. Das ist die vierte Forderung. Und die fünfte Forderung war mir wieder wichtig vor dem Hintergrund auch des Katastrophenschutzes und dass wir nicht nur die UN-Nachhaltigkeitsziele 2030 betrachten, sondern auch die UN-Senderziele zur Katastrophenminimierung. Das heißt also klimaangepasste Städte bauen, Siedlungen und fördern, Spannstadtprinzip und diese Dinge. Also weg vom Einzelgebäude hin zum Quartier und zur größeren Betrachtung. Und die sechste Forderung ergab sich aus einer Arbeitsgruppe, die mir wichtig war. Die ist nicht technischer Natur, sondern da geht es um Gerechtigkeit, um Baukultur und um andere Fragen. Und die wurde von einer Politikwissenschaftlerin geleitet. Und innerhalb dieser Diskussion haben wir bei allen 50 Expertinnen und Experten eine Begeisterung erlebt. Das war unwahrscheinlich, ein Enthusiasmus. Und deswegen haben wir gesagt, dieses müssen wir mit der sechsten Forderung in die Gesellschaft tragen, also Klimabegeisterung durch Bildung gemeinsam erzeugen. Das sind unsere 6 Kernforderungen und dahinter verbergen sich natürlich ganz viele Einzelmaßnahmen.
Okay, nochmal jetzt auch wieder zurück auf die Matrix, die ihr zurückbekommen habt vom Ministerium. Wie sind jetzt da diese 6 Punkte quasi aufgenommen und eingeordnet worden?
Im Hinblick darauf, welche Zuständigkeiten das Ministerium hat, also die haben zum Beispiel gesagt, der Punkt 6, die Klimabegeisterung durch Bildung ist nicht unser Thema, da sind wir nicht zuständig, da müsst ihr ans Bildungsministerium gehen, an die Hochschulen gehen und so weiter. Und dann wurde das noch priorisiert im Hinblick darauf, wo der Bund Zuständigkeiten hat und wo das Land Zuständigkeiten hat, dann was können wir regulativ machen, wo haben wir Dinge, die wir über den Markt steuern müssen, also CO2-Bepreisung und ähnliche Dinge und auch im Hinblick darauf, wo welche Referate im Ministerium dort sofort angreifen können. Und das ist jetzt sozusagen die Priorisierung unserer Maßnahmen. Mhm.
Da würde ich gerade auch noch gerne eine Zwischenfrage stellen. Was hat dann jetzt zum Beispiel das Land Bayern da als seine Verantwortung gesehen von den Punkten?
Also vor allen Dingen bei der Digitalisierung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch ein Ziel der Bayerischen Staatsregierung insgesamt ist. Ich hatte ja gesagt, die Digitalisierung und die BIM-Methode sind sozusagen die Querschnittsthemen, an denen nichts vorbeigeht. Das geht vom digitalen Bauantrag bis hin zum Betreiben und, und. Und der andere Punkt ist auch, dass wir die Kreislaufwirtschaft betrachten wollen. Und da hat das Land jetzt Pilotprojekte auf den Weg gebracht, wo wir mit der Forschung und der Förderung des Bayerischen Staatsministeriums Recycle-Material zu 100% einbringen wollen, nicht nur für 40%. Also da gibt es dann schon Beispiele. Und beim lebenszyklusbasierten Planen ist die Bayerische Staatsbauverwaltung als Bauherr natürlich auch gefordert. Also das sind die wesentlichen Punkte. Und bei den Innovationen zu Nachhaltigkeit, Marktführerschaft war dann das Ministerium sehr zurückhaltend, weil die gesagt haben, das ist im Wesentlichen Aufgabe von Forschung und Unternehmen. Nicht? Und daran können Sie schon sehen, wie das Bayerische Staatsministerium die Dinge sozusagen priorisiert aus ihrer eigenen Zuständigkeit heraus.
Ich finde es ein bisschen interessant, weil eigentlich ist ja, ich weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist, aber die Innovationen und wie die finanziert werden, da hat ja eigentlich auch das Ministerium, ich weiß nicht, ob das das Landesministerium oder das Bundesministerium ist, auch mit zu entscheiden eigentlich. Also können ja die Innovationen, können sie sich ja rein theoretisch eigentlich auch nicht so ganz rausnehmen. Oder wie siehst du das?
Na, da wird dann verwiesen auf das Forschungsministerium, auf das Wirtschaftsministerium, diejenigen, die wirklich Fördermittel haben. Also das Bauministerium hat nicht Mittel wirklich für die Forschung.
Ja, okay, gut, ja, dann macht's Sinn. Was wären jetzt die konkreten nächsten Schritte von Sustainable Bavaria?
Ja, nachdem Sustainable Bavaria jetzt auch in der Bayerischen Staatsregierung, auch im Ministerrat zu einer wesentlichen Maßnahme geworden ist, werden wir am 11. April Sustainable Bavaria in Berlin vorstellen. Unser Bauminister Bernreiter ist ja nun Sprecher der Bauministerkonferenz und er möchte, dass wir das auch in Berlin vorstellen. Parallel dazu hat die Architektenkammer den sogenannten Gebäudetyp E ins Spiel gebracht. Das heißt, einfach und experimentell und vor allen Dingen suffizient bauen. Und da hat die Bayerische Staatsregierung jetzt 19 Projekte Anfang des Jahres auf den Weg gebracht, die in allen Regierungsbezirken umgesetzt werden sollen. Das Interessante ist, dass es nicht nur öffentliche Bauherren sind, sondern auch private Bauherren, die den Gebäudetyp E umsetzen wollen. Das ist eine ganz wesentliche Maßnahme. Darüber hinaus haben wir, weil wir auch über Bürokratieabbau gesprochen haben bei Sustainable Bavaria, eine Arbeitsgruppe im Bauministerium, die sich mit der Entschlackung, Entbürokratisierung der Bayerischen Bauordnung beschäftigt. Das Ziel ist also zu gucken, dass wir die Abwendung der Gefahr für Leib und Leben, das ist ja unser Hauptziel beim Bauen, und das ist die Priorität und das ist nicht verhandelbar. Also Statik ist nicht verhandelbar, der Brandschutz ist nicht verhandelbar. Aber viele andere Dinge sind verhandelbar und dort gehen wir jetzt auch in den Bereich. Und wir wollen, wie gesagt, mehr Recycle-Material in den Kreislauf bringen. Also das sind wichtige Dinge. Der nächste Schritt ist, dass die Bayerische Staatsregierung auch zugestimmt hat, dass wir demnächst eine Abrissgenehmigung brauchen. Also wir dürfen nicht mehr einfach so abreißen. Es geht darum, die graue Energie zu erhalten und dass wir mehr im Bestand investieren. Und da sind die Bauherren dann verpflichtet, eine Abrissgenehmigung zu bekommen. Das war auch eine Diskussion im Hinblick darauf, kriegen wir dann noch mehr Bürokratie oder aber geht der Klimaschutz vor? Und da hat man entschieden, nein, der Klimaschutz geht vor. Wir wollen diesen Weg gehen. Also wir sind jetzt Schritt und Schritt da dran. Wir treffen uns praktisch alle 4 Wochen, um wieder weitere Maßnahmen zu beschließen und diese dann auch durchzubringen, weil wir die Staatsregierung verpflichtet haben, dort voranzugehen und vom Ankündigungsmodus in den Umsetzungsmodus zu gehen. Und das haben Sie offensichtlich verstanden.
Ja, super. Es ist ja schön zu sehen, dass echt so eine Initiative dann tatsächlich so eine Auswirkung auch hat, ne? Dass da wirklich auch was passiert dann. Jetzt mal ein bisschen zum Thema allgemein nochmal Transformation. Du meintest vorhin schon, klar, die Nachhaltigkeit geht nicht ohne die Digitalisierung. Welchen Beitrag kann denn jetzt die Digitalisierung bei der Bauwende wirklich leisten?
Also der ist unwahrscheinlich groß, denn wenn wir mal uns Daten anschauen, die wir haben, wenn es darum geht, dass wir Baukataster haben, dass wir Rohstoffkataster bekommen und. Das sind alles Dinge, wo teilweise Daten vorhanden sind, die müssen wir aber mal erfassen. Also bevor es zum Bauen geht, müssen wir mal erfassen, was haben wir denn überhaupt an Möglichkeiten, welche Rohstoffe haben wir, denn wir wissen, uns fehlt schon Kies zum Beton herstellen und. Also das sind die Dinge, wo wir anfangen. Dann geht es über den digitalen Bauantrag, also dass wir immer noch Papier hin und her schieben, teilweise Faxe machen müssen oder aber, dass wir keine digitalen Unterschriften haben. Also wir sind der Meinung, dass wir bei vielen, vielen Bauprojekten über eine KI-gesteuerte Baugenehmigung in 4 Wochen auch Baugenehmigung kriegen können. Also das geht sehr viel schneller. Dann kommen wir ja als Planer mit dem gesamten Planungsprozess. Und da stellen wir bei der BIM-Methode bisher noch fest, dass wir in der Planerseite, also von Architekten und Ingenieuren her, schon sehr gut zusammenarbeiten, aber die anderen Gewerke noch nicht. Und das ist bei vielen Bauherren noch nicht angekommen. Das heißt also, wir müssen in den gesamten Bereich der Gewerke durchgehend eine Datentransformation haben. Und dann stellen wir fest, dann kriegen wir plötzlich, gerade beim Wohnen, wo wir auch günstiger wohnen wollen, Daten sammeln können, die dazu führen, dass wir unsere technischen Systeme und technischen Anlagen für Heizen, Kühlen, Elektro und so weiter optimieren können und damit sehr viel Geld sparen können. Also das sind Dinge, wo wir sozusagen das gesamte System BIM zusammenbringen müssen mit dem, was wir betreiben und wie wir uns als Nutzer verhalten. Und wie gesagt, dann, wenn wir die Kreislaufwirtschaft betrachten, Cradle to Cradle, müssen wir zusehen, dass wir nicht nur jetzt über 50 Jahre bauen, sondern dass wir unsere Tragstrukturen vielleicht 200 Jahre halten können. Wenn wir unsere Sicherheitsphilosophie aber auf 50 Jahre derzeit ausrichten, müssen wir nach 50 Jahren eine Neubewertung nehmen. Und das können wir mit den Daten, die wir haben, durch die BIM-Planung und durch die KI sehr schnell machen. Das heißt, wir haben alle Informationen über den gesamten Bereich und können nach 50 Jahren sagen, ja, wir dürfen 50 Jahre weiter bitte. Oder aber wir müssen Monitoring machen und so weiter. Also wir sehen, die Digitalisierung mit der Berücksichtigung der künstlichen Intelligenz bietet wahnsinnig viele Chancen, dass wir im Sinne einer CO2-reduzierten Bauens sehr viel mehr erreichen können, als wir bisher denken.
Ja, das ist super spannend, alles, was du jetzt da gerade erwähnt hast. Welche Innovationspotenziale und Marktchancen siehst du jetzt da gerade in dieser ökologischen und digitalen Transformation für das Bauwesen, also für Ingenieurbüros, das Baugewerbe allgemein oder auch ja die ganze Bauindustrie im Prinzip?
Das war eine der wesentlichen Fragen, die wir diskutiert haben mit dem Handwerk und mit dem Baugewerbe. Und wo wir im Zuge dieser Diskussion erst richtig festgestellt haben, welches Innovationspotenzial da ist. Also schauen wir uns mal an oder fokussieren uns vielleicht einfach mal auf BIM. BIM hat als erste Darstellung, das ist das dreidimensionale Plan. Dreidimensional geplant habe ich in den 80er Jahren an der Universität schon. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues, was wir da machen, sondern für viele war das etwas Neues. Und das ist etwas, was wir in der Kammer unseren Mitgliedsbüros auch mitteilen. Das wird auf uns zukommen. Und ihr müsst euch darauf vorbereiten, das ist die Innovation in eurem Büro und ihr müsst diese Technologien mitnehmen. Wenn ihr das tut, dann seid ihr die Ersten, die, wenn die digitalen Ausschreibungen im Hochbau und im Ingenieurbau kommen, am Markt bestehen können. Sonst habt ihr möglicherweise Zukunftsprobleme. Also das ist sozusagen der Bereich des Plans. Der andere Bereich ist zum Beispiel, wie wirkt sich die KI aus auf die Planung in der Zukunft, also auf die Statik zum Beispiel. Muss ich jeden QL-Quadrat-Achtelbalken jetzt selber per Hand neu rechnen oder aber kann ich das mit ChatGPTs machen? Ja, gibt es da diese Möglichkeit? Und wenn wir in den Bereich der Baubranche gehen, geht es um die Herstellung von Materialien, CO2 reduziert, Zement herstellen, Stahl herstellen, der ganze Rohstoffsektor, dann die ganzen Herstellungsmethoden. Wir müssen ja mehr modular bauen, wir müssen mehr vorfabrizieren, wir müssen mehr Planungssicherheit haben. Und das sind alles Dinge, wo ich sozusagen die Planungsherstellungsmethoden, die Baustofflogistik, die Baustellenlogistik, alles neu denken muss. Und wenn man sich da mal hinsetzt und sieht, welche Möglichkeiten wir haben, und das ist etwas, womit wir auch, glaube ich, die bayerische Staatsregierung überzeugt haben, wenn wir diese Dinge in Bayern vorantreiben, dann können wir für unsere Unternehmen auch eine erhebliche Marktführerschaft erzielen. Und das ist meines Erachtens der wichtige Punkt, denn nur intrinsisch tut es keiner, sondern letztendlich heißt es, ich muss mit dieser Transformation am Ende auch Geld verdienen können. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, dass wir zum Schluss einmal die Transformation hinbekommen, dann muss das noch wirtschaftlich sein und gerecht. Das heißt, so kommen wir dann zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Faktor für die Umsetzung der Transformation.
Ja, da finde ich es schön, dass es dann zumindest auch schon mal vordefinierte Forderungen gibt, die diese soziale Marktwirtschaft dann auch vorantreiben und auch ein bisschen Schranken dafür weisen. Das finde ich sehr spannend. Gute Initiative. Und das war jetzt auch schon ein ganz guter Übergang, nämlich zu der Frage, warum denn die Bauwende eigentlich auch ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist.
Ja, das ergibt sich im Grunde daraus, dass wir die Klimaziele erreichen müssen. Wenn wir unseren Enkel- und Urenkelkindern noch eine Zukunft bieten, dann geht das nur gesamtgesellschaftlich. Und wegen der starken, wir haben eben drüber gesprochen, Bedeutung der Bauwirtschaft für den Klimawandel durch eben 40% CO2-Ausstoß, 60% Abfallaufkommen, müssen wir das über die Bauwirtschaft betreiben. Und weil die Bauwirtschaft so wichtig ist, müssen wir das auch gesamtgesellschaftlich diskutieren. Das heißt, wir müssen das sowohl mit der Zivilgesellschaft diskutieren, als auch mit der Politik diskutieren. Denn das haben wir festgestellt, als wir mit Sustainable Bavaria anfingen. Es war weder dem Wirtschaftsminister, noch der Bauministerin, noch dem Ministerpräsidenten, noch dem Umweltminister bewusst, welche Bedeutung die Bauwirtschaft für die Klimawende hat.
Ja klar, ich meine, die Baubranche, da hängen extrem viele Arbeitsplätze von ab. Das ist eine riesige Branche. Viele verschiedene einzelne Unternehmen, die man irgendwie zusammen an einen Tisch bringen muss im Prinzip. Da stellt sich schon ein bisschen die Frage, wie soll das bis 2040 klappen? Inwieweit muss denn schneller gehandelt werden?
Ja, wenn wir uns den Weltklimabericht 2023 vom Herbst 2023 anschauen, dann stellen wir fest, dass wir hinter den Klimazielen extrem hinterherhinken. Und wenn Bayern 2040 klimaneutral werden soll, der Bund 2045, dann stellen wir fest, dass wir sehr, sehr viel schneller werden müssen. Und das ist jetzt die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, denn wir stellen immer wieder fest, dass über 90% der Bevölkerung sich klimagerecht verhalten will. Und dann wird aber sozusagen am Regal anders entschieden. Das heißt also, Klimaneutralität ja, aber nicht auf Kosten meines Portemonnaies oder meines Unternehmens. Und das ist unsere große Herausforderung, gesamtgesellschaftlich klarzumachen, welche Bedeutung diese Transformation hat. Und deswegen diese Diskussion, die wir auch politisch haben, dass wir versuchen, möglichst viel intrinsisch hinzukriegen. Dann müssen wir über CO2-Bepreisung, die schnell kommen muss, sehr viel marktwirtschaftlich steuern. Und dann kommen Kosten. Und die müssen wir gesamtgesellschaftlich abfangen. Aber Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft. Wir sind immer noch ein reiches Land und wir können uns das leisten. Und wenn wir uns das leisten wollen und können, dann können wir das auch schnell machen. Aber die große Frage ist, und die können wir eben als Ingenieurinnen, Ingenieure, Architektinnen, Architekten nicht beantworten, wie schaffen wir es, die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir die Dinge hinkriegen müssen und dass wir sie vor allen Dingen gerecht hinkriegen.
Ja, ich finde das sehr spannend. Ich dachte jetzt auch gerade dran, weil du vorhin auch erwähnt hast, dass man auch gucken muss, dass diese ganze Bauwende auch wirtschaftlich lukrativ werden muss. Mit dem zeitlichen Gedanken, den man da im Hintergrund hat, gibt es ja auch Forderungen von, ich sag jetzt mal von Architects for Future zum Beispiel, die sagen, es muss sofort alles passieren und es muss sofort in die Richtung gehen, dass wir komplett versuchen, klimapositiv zu handeln. Inwiefern kann man denn jetzt mit dem Hintergrund sagen, dass vielleicht diese wirtschaftlichen Mehrwerte, die man aus dieser ganzen Bauwende rausziehen will, doch gar nicht so wichtig sind, wenn man betrachtet, dass man es bis 2040 hinbekommen will?
Na, so kann man das nicht sagen. Also mir war ja wichtig, dass ich Architects for Future in dieser Diskussion dabei hatte. Und es war auch eine Herausforderung, die ich mir geleistet habe, die Arbeitsgruppe 1 zu leiten von Architects for Future. und einem alten Haudegen des Bauindustrieverbandes. Und da haben mir viele gesagt, das wird nicht funktionieren. Und das Interessante ist, das hat funktioniert. Und vorletzte Woche war ich in Berlin und da hat mir Architects for Future nochmal gesagt, warum sie Maximalforderungen erheben, damit dann, wenn der Kompromiss kommt, wir zumindest etwas nach vorne kommen. Also man muss sich miteinander unterhalten, man muss auch verstehen, warum wer welche Forderungen aufstellt. Und was glauben Sie, wie viele Gespräche ich im Zuge dieser Erstellung des Maßnahmenkataloges mit allen führen musste, um zum Schluss ein Konsenspapier zu bekommen? Denn viele Verbände haben gemeint, sie könnten dort ihre Extrempositionen aufbringen. Es ist ja nicht nur so, dass Architects for Future Extrempositionen haben, sondern der Bauindustrieverband auch. Und dann musste ich sozusagen die Kompromissbereitschaft herstellen, was hervorragend funktioniert hatte. Und deswegen ist es inzwischen so, dass einer der Haupttreiber der Verband ist, der zu Anfang die größten Sorgen hatte. Und das ist der Bauindustrieverband.
Ja, Wahnsinn, finde ich. Also finde ich super interessant und ich ziehe auch meinen Hut tatsächlich vor der Leistung, das alles zusammenzubringen. Finde ich beeindruckend.
Ja, aber es hat Spaß gemacht.
Und kann ich mir vorstellen. Hört sich auch sehr spannend und ereignisreich an.
Hat ja auch ganz offensichtlich, wie du vorhin gesagt hast, ja auch schon beim ersten Maßnahmenpaket ja auch zu diesen 6 Punkten geführt. Digitalisierung, die Kreislaufwirtschaft, der CO2-Lebenszyklus, dann quasi Entwicklung, Nachhaltigkeit durch Innovation, katastrophensicheres Bauen und das gesellschaftliche, nachhaltige Bauen durch Bildung und Lehre. Das sind ja jetzt so 6 Punkte und du hast auch gesagt vorhin, das ist nicht alles fürs Bauministerium. Es wurde ja da auch dann gesagt, dass da ist das Ministerium für zuständig, da sind die Leute für zuständig. Wie kann man jetzt sagen, dass jetzt die Arbeit von Sustainable Bavaria irgendwie Einfluss genommen hat auf die bayerische Landespolitik? Hat es Einfluss genommen? Und wenn ja, wie viel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin zwischendurch manchmal verzweifelt. Als ich anfing, da war es so, dass dann die damalige bayerische Bauministerin gesagt hat, ja, was meinen Sie denn damit genau? Und können Sie mir mal ein Positionspapier dazu schreiben? Und das habe ich dann gemacht. Und da hatte ich zum Beispiel auch einen ganzheitlichen systemischen Ansatz, den ich im Zuge der Diskussion dann sozusagen aufgeben musste, weil ich festgestellt habe, dass dieses ganzheitliche Denken unheimlich schwierig ist. Und dann haben wir das immer mit dem bayerischen Bauminister besprochen und dann hatte ich die Möglichkeit, das auch mal mit dem bayerischen Umweltminister zu besprechen, der Architekt ist. Und das war auch eine ganz spannende Diskussion, weil bei ihm auch der Katastrophenschutz zuständig ist, also im Wesentlichen die Hochwassergefahren. Und dann bekamen wir von ihm auch Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, aber das ist ja initiiert gewesen durch die Aussage vom Ministerpräsidenten Söder. Ich würde gerne doch das Ganze dem Ministerpräsidenten Söder vorstellen. Und das hat dann etwas gedauert, aber dann bekam ich 23 die Mitteilung vom jetzigen Bauminister Bernreiter, dass er das in den Ministerrat gebracht hat und dem Ministerpräsidenten vorgestellt hat und das rundum eine Zustimmung gefunden hat. Und die Maßnahmen, die wir jetzt eben schon besprochen haben, also vom Gebäudetyp E, Entbürokratisierung, Sustainable Bavaria voranbringen, hat jetzt offensichtlich einen starken Einfluss auf die bayerische Politik, denn wir gehen auch mit dieser Klimabildung inzwischen an die Schulen. Das geht über das Bayerische Kultusministerium, wo wir Module haben in dem Unterrichtsmodul Klimabildung, nicht? Und ähnliche Dinge. Also wir sehen, wenn wir das Ganze ganz breit betreiben, wenn wir Wadenbeißer sind, wenn wir mit allen Ministerien sprechen, digitalen Ministerium, Familienministerium und, dass dann ein Bewusstsein dafür entsteht und wir dann die gesamte Politik ins Boot kriegen. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass wir richtig Drive haben hier in Bayern.
Ja, super.
Ganz kurz noch Zwischenfrage, die Kommunikation, weil du sagst, mit allen Ministerien sprechen, das kommt dann von euch, dass ihr auch mit den anderen Ministerien spricht oder sprecht ihr nur noch primär mit dem Bauministerium?
Nee. Also inzwischen sprechen wir auch mit Bundesministerien, mit Bundesämtern, mit allen, praktisch mit allen Ministerien, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, es sind 6 oder 7 Ministerien, die insgesamt beteiligt sind. Und was immer ganz wichtig ist, dass wir nicht nur als Ingenieurekammer dahin gehen, sondern immer sozusagen mit der ganzen Bandbreite von Sustainable Bavaria auflaufen. Nicht, dass die Politiker dann sozusagen einen gegen den anderen ausspielen können, sondern wir sprechen uns vorher ab, wir sprechen mit einer Stimme und wir gehen sozusagen mit dem Bauindustrieverband, mit den Rohstoffherstellern, mit den Architekten dahin Und dann sehen die eben, ups, da ist ja ein wahnsinniger Rückhalt für Sustainable Bavaria in der Praxis. Also kann das ja nicht so schlecht sein.
Ja, klingt super spannend. Jetzt natürlich die Frage, könnte dieses Modell von Sustainable Bavaria auch als Vorbildmodell für die Bundespolitik gesehen werden? Und du meintest schon, ihr seid schon mit Bundesministerien in Kontakt?
Ja, wir haben das Frau Geiwitz vorgestellt. Ich habe aber den Eindruck, bei Frau Geiwitz ist im Moment wegen der Thematik des Bauens der Gebäudetyp E stärker im Vordergrund als Sustainable Bavaria, weil ja Sustainable Bavaria auch zeigt, das ist Bavaria. Aber wie gesagt, wir sind in der nächsten Woche am 11. April in Berlin und da wird der Staatssekretär aus dem Bauministerium auch dabei sein. Ich habe das auch vorgestellt in der Bundesstiftung Bauakademie, in der Bundesstiftung Baukultur. Ich habe es auch vorgestellt in der Bundesingenieurekammer, in der Bundesarchitektenkammer. Ich habe es auch beim Bundesamt für Bauwesen Raumplanung vorgestellt. Also es ist schon bekannt, aber im Bund müssten wir da noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich bin gespannt, was die nächste Woche, der 11. April, dann bringen wird in Berlin.
Ja, also liebe Zuhörerinnen, leider wird die Folge erst am 15. April ausgestrahlt, aber dann wird man bestimmt Sachen dazu auch lesen können, zu diesem Treffen dann in Berlin. Genau, jetzt vielleicht noch die Frage, wir wissen jetzt ja mittlerweile alle schon, es ist extrem wichtig, dass wir vernetzt denken, dass wir alle am Baubeteiligten auch abholen. Und das ist ja eigentlich keine so neue Forderung mehr im Jahr 2024. Aber wie können wir es denn wirklich schaffen, die am Baubeteiligten abzuholen?
Ja, diese Frage, die stellen wir uns immer wieder. Also wir stellen immer wieder fest, dass wenn wir Theorie und Praxis haben, die Dinge manchmal sehr weit auseinandergehen. Also die Frage Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik, volkswirtschaftliche, also globale wirtschaftliche Betrachtungen versus Betriebswirtschaft, nicht? Ich stelle das immer wieder fest und sage das auch bei Vorträgen. Als Verbandsvertreter vertritt man sozusagen den Klimawandel und die guten Thesen und dann geht man zurück ins Unternehmen und muss dann zusehen, dass am Ende schwarze Zahlen da sind. Und dann funktioniert es doch leider nicht so. Also man muss da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und man muss auch das, was wir tun, in die Gesellschaft tragen. Also wir haben in der Bayerischen Ingenieurekammer die Kooperation mit der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Das heißt, dort treffen wir Bürgerinitiativen, wirklich die Zivilgesellschaft, wo wir diese Dinge vortragen, wo wir das mit denen diskutieren und wo wir auch Überzeugungsarbeit leisten. Und diese ganzheitliche Betrachtung, die mir immer schon wichtig war, hat auch dazu geführt, dass ich uns an der Universität vor 12 Jahren ein multidisziplinäres Forschungszentrum RISC gegründet habe. Das steht für Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt. Und dort sind also Sozialwissenschaftler, dort sind Philosophen, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und natürlich auch Techniker da. Und das führt dazu, dass wir ein gegenseitiges Verständnis entwickeln. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, uns als Ingenieurinnen und Ingenieure viel mehr erlauben müssen, dass wir uns gesamtgesellschaftlich auch zu Wort melden. Damit meine ich nicht parteipolitisch, sondern auf der Basis unserer fachlichen Grundlagen zu argumentieren und das entsprechend aufzubauen. Und dann kann man uns auch nicht in irgendeine politische Ecke stecken, sondern wir müssen das immer auf der Basis unserer fachlichen Kompetenz tun. Und dann kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht.
Welche Rolle wäre dann genau die Rolle des Bauingenieurwesens im politischen Diskurs?
Also die Rolle darzustellen, welche Bedeutung wir wirtschaftlich haben, denn auch das ist vielen nicht bekannt. Also die Bauwirtschaft hat sowohl von den Umsatzzahlen als auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von der Wertschöpfung eine größere Bedeutung als die Automobilwirtschaft. Aber die Automobilwirtschaft stellt sich anders dar und die Politiker wundern sich, welche Bedeutung die Bauwirtschaft hat. Ich habe da deshalb auch versucht, einen Dachverband Bauwesen zu gründen. Und zumindest erstmal in Bayern, was mir bisher nicht gelungen ist. Und woran scheitert das häufig? Dass es heißt, ja, wer sitzt dem denn vor? Ich habe dann den Vorschlag gemacht, dass wir rotieren. Dass jeder Verband sozusagen ein halbes Jahr, ähnlich wie im Bundesrat oder alle paar Monate, sozusagen den Vorsitz übernimmt und dass man dann Schwerpunkte abspricht. Aber die Provinzfürsten nehmen sich alle selber so wichtig, dass dieses sich wichtig nehmen wichtiger ist, als dass wir wirklich im Großen etwas bewirken. Und da sehe ich so ein bisschen unsere Hauptaufgabe in der Bauwirtschaft, dass wir schaffen, unsere Kleinteiligkeit zu überwinden, unsere Partikularinteressen zu überwinden und dass wir es vielleicht schaffen, gegenüber der Landes- und Bundespolitik mit einer Stimme zu sprechen. Sustainable Bavaria ist meines Erachtens ein guter Ansatz, aber der eigentliche Schritt, noch weiter zu gehen, scheint mir ein sehr großer zu sein.
Jetzt kommen wir dann zu deinem Posten zurück, jetzt als Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Das ist ja ein ehrenamtlicher Posten. Warum sind jetzt für dich quasi Ehrenamt und persönliches Engagement so wichtig und wie kann man sich als Bauingenieur und die Gestaltung des Berufsstandes ja quasi da einbringen?
Ja, diese Frage stellt sich natürlich viele Mitglieder. Warum soll ich Mitglied der Kammer werden? Also ich habe das schon als Student festgestellt, dass wenn ich etwas selber gestalten will, dann muss ich das ehrenamtlich tun. Das kann ich aus der reinen Profession heraus nicht. Und wenn wir unsere Umwelt baulich gestalten, dann haben wir eine solche gigantische Aufgabe, die wir meines Erachtens, wenn wir das auch gegenüber der Politik tun wollen, nur ehrenamtlich tun können. Und das sind eben die Aufgaben, die wir über Kammern, Verbände machen können. Und darüber hinaus ist es nicht nur so, dass wir viele Dinge bewirken können und unser berufliches Umfeld selber gestalten können. Man trifft eben auch so viele tolle, ehrenamtlich tätige Kolleginnen und Kollegen. Das ist so ein tolles Netzwerk und macht so viel Freude, in diesem Netzwerk zu arbeiten und erweitert unsere Perspektive. Wobei das ja immer noch eine berufliche Perspektive ist. Aber wenn man dann in den Verband der freien Berufe geht, mit den anderen Verbänden auch noch der freien Berufe zusammen ist, dann erweitert man sein Wissensspektrum und sein weltanschauliches Spektrum so sehr. Also ich kann immer nur empfehlen, wenn man Ideen hat, geht in das Ehrenamt, geht in Kammern, geht in Verbände, engagiert euch da. Ihr habt so viel Kompetenzen, teilt sie.
Sehr schön, das sehe ich auch so und sehr richtig.
Ist das schon generell auch die Antwort auf die letzte Frage, nämlich was wünschst du dir von deinen Berufskolleginnen?
Also wenn ich unterwegs bin, gerade jetzt in der Zeit, in der es wirtschaftlich nicht so gut ist oder auch in Berlin, dann stelle ich immer wieder fest von Kolleginnen und Kollegen, Verbänden, es wird immer gefordert, es wird geschimpft, es wird gemeckert und letztendlich sage ich mir, was bringt das wirklich? Wenn wir uns mal unsere Wohlstandsdaten in Deutschland angucken, trotz aller multiplen Krisen, die wir haben, es ist uns noch nie so gut gegangen, wie es uns derzeit in Deutschland geht. Und dann können wir doch diese Perspektive bringen und sagen, jetzt ja, wir müssen natürlich sagen, es geht uns wirtschaftlich derzeit nicht gut. Wir müssen auch Dinge fordern. Aber in der Gesamtperspektive, wenn ich gerade junge Leute ansprechen will, wenn ich junge Leute motivieren will, ins Bauwesen zu gehen, dann muss ich ihnen doch Chancen aufzeigen, Gestaltungen aufzeigen, Spielräume aufzeigen, den Sinn des Tuns darstellen. Und deswegen haben wir in der Bayerischen Ingenieurkammer eine ganz starke Initiative der jungen Ingenieurinnen und Ingenieure. Die haben sich auch zusammengetan. Die haben einen eigenen Arbeitskreis gebildet. Die sind mit einer großen Fraktion in der Vertreterversammlung. Und gerade mit diesen jungen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, ist gigantisch, weil die wirklich Drive in den Laden bringen, weil die neue Initiativen mitbringen. Und das Interessante ist, wenn ich mich mit denen unterhalte, was macht euch Spaß am Beruf, dann sagen die, das ist der Sinn dessen, was wir im Bauwesen tun, die Umwelt baulich zu gestalten. Und das ist sinnstiftend. Und weil das sinnstiftend ist, macht es so viel Freude.
Schöne Worte zum Abschluss, vor allem, weil die auch ein bisschen damit einhergehen mit diesem letzten Punkt, diese letzten Forderungen von Sustainable Bavaria, nämlich der Klimabegeisterung, weil ich glaube, wenn Leute sich einfach damit auseinandersetzen, sich fürs Klima zu begeistern, dann kommen auch die anderen Punkte im Alltag und im beruflichen Alltag von selber. Dann setzt man sich für Innovation ein, dann setzt man sich für Kreislaufwirtschaft ein. Deswegen ist es eigentlich einer der wichtigsten Punkte tatsächlich, also aus meiner Perspektive.
Kann ich absolut unterstreichen, ja.
Super, dann herzlichen Dank, Norbert, für das wirklich super spannende Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht.
Und auch danke von meiner Seite natürlich.
Ich danke euch sehr.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren.
Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontaktdetails hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp
und Michi.
Tschüss.
Ciao.